Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Mike, wie schwer fällt es dir eigentlich, Fehler zuzugeben?
Du wirst lachen, aber gar nicht so schwer. Also manchmal komme ich aus dem RTW raus und sage, ups, da ist was falsch gelaufen.
Ja, oh, ich hasse es aber. Ich hasse es natürlich, wenn Fehler passieren. Ich ärgere mich auch immer so und versuche natürlich, den auch erst zu lösen, bevor sie, auffallen. Aber nichtsdestotrotz muss man sie halt relativ fix zugeben. Und gerade im Rettungsdienst ist, glaube ich, Fehler machen durchaus menschlich natürlich, aber sie sollten natürlich verhindert werden. Und darum soll es heute in unserer Folge gehen, nämlich was passiert, wenn im Rettungsdienst mal ein Fehler passiert?
Ja, genau. Und dazu kommen heute mal wieder ein paar mehr Hörerfragen, die wir mit reingenommen haben. Auch ein, zwei, die mich wirklich schon ein bisschen berührt haben, auf die wir eingehen. Und natürlich auch so ein bisschen Ausblick auf das, was noch durch uns kommen wird. Also bleibt dran, seid gespannt. Bis gleich nach dem Intro.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ich sag dir, das Wetter, also ich muss ja über das Wetter reden, ne? Wir sind ja dabei. Und das zieht mich runter. Also ich bin gefühlt einfach den ganzen Tag müde.
Ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass wieder ein Wetterbericht da ist. Also wir werden auf jeden Fall, wir bleiben dem Konzept treu. Mike, der kleine Wetterfrosch. Ja, es ist natürlich November und das Wetter zieht einen runter. Deswegen kann man nur empfehlen, Leute, holt euch irgendwo Licht, Sonne und gute Laune. Wie auch immer. Ich weiß nicht, hast du so eine Strategie, dir gute Laune zu holen?
Ja, Karibik.
Ja, Urlaub ist auch immer ganz gut.
Gar kein Thema.
Ja. Ich habe aber gesehen, du hast dir ein ganz tolles Projekt dran geholt, was du jetzt fertig hast. Es steht hier im Studio, kann man jetzt leider nicht so ganz sehen, aber du hast hier ein riesiges Schiff der DGZRS geholt.
Ja, das
Wie viele Bauteile aus diesen Bausteinen? Ich glaube, Rubrics ist das, ne?
Das ist Rubrics, genau.
Ja. Wie viele sind das? Wie viele
Bausteine? Es müssen so um die 6.000 Teile
6.000.
sein.
6.000? Ja. Ja, da hat man immer gute Laune, vor allem, wenn es fertig wird.
Ich sowieso, ich baue ja gerne und der Platz hat nicht gereicht und ihr müsst wissen, Chris und ich haben meinen Dachboden so ein bisschen bearbeitet und vorbereitet. Der muss noch finalisiert werden, damit ich da auch meine ganzen Projekte mal hinstellen kann. Da habe ich neulich gesagt, hey, ich habe das Schiff fertig gebaut und wenn wir den Dachboden dann endlich zusammen mal fertig machen, dann kann ich ihn nach oben bringen oder ich bringe ihn halt ins Studio. Und deine Reaktion war, bring lieber ins Studio.
Ja, ich meine, das war ja schon krass. Ich und Dachboden ausbauen. Aber hey, ich finde, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Und ich warte jetzt auf den zweiten Teil, aber machen möchte ich ihn eigentlich nicht. Naja, aber so ein bisschen handwerklich arbeiten macht vielleicht auch glücklich den einen oder anderen. Total. Ich weiß nicht, also es gibt bestimmt da draußen noch viele mit zwei linken Händen, aber das haben wir schon ganz gut hinbekommen, hoffentlich.
Ich fahre jetzt gerade wieder drauf. Das sieht schon gut aus. Also ja. Man muss jetzt fertig machen. Auch die Regipsplatten, ja, die muss man natürlich auch noch hochtragen. Also wenn hier Handwerker unsere Hörer sind, die uns auch beraten können, sehr gerne. Was nehme ich? Ist ein Spitzdach übrigens mit einer guten Mittelhöhe. Also da kann man mehr als gut stehen. Und ganz normal mit zwei Gauben noch links und rechts. Da kommen gerade so die ganzen Kisten und was weißt du denn noch alles rein. Jetzt geht's darum, der Boden ist mit USB-Platten abgesetzt. Dazwischen ist eine Dämmung. Und jetzt, wie macht man quasi die Seiten Regipsplatten? Gibt es Karton, gerne Vorschläge.
Redaktion, ich möchte, das wird ein Handwerker.
Ja, Kontaktformular, ansonsten ja. Redaktion, Retterview, gar kein Thema. Macht das mal.
Ja, auf jeden Fall Potenzial auch für SHTs, ne? So ein Dachboden, macht immer wieder Spaß. Wir wollen auf eure Zuschauerfragen aber eingehen und da kamen wieder einige ran an retterview.de/Frage. Und die Olivia, die hat uns geschrieben und ich lese das Ganze einfach mal vor. Ich habe einmal eine Frage bezüglich Erste-Hilfe-Kursen und zwar, sie ist bei der Bundeswehr und sie hat da diesen Alpha- und Beta-Kurs gemacht. Das sind wohl einige Wochen an Erste-Hilfe-Kurs und sie schreibt, nun musste ich für den Führerscheinerwerb den normalen Erste-Hilfe-Kurs 7 Stunden absolvieren und ich war mega enttäuscht und fast sauer. Es wurden Themen nur angerissen. Klar, einige Übungen wurden zwar gemacht, aber für die Ausführungen im Leben ist dieser Kurs einfach vollkommen also viel zu kurz. Ja, die Themengebiete sind auch zu wenig und zu kurzweilig. Da ich in diesem Kurs eine Altersspanne von 16 bis 30 Jahren hatte, sehe ich nicht, dass diese Menschen, die einen Erste-Hilfe-Kurs das erste Mal besucht haben, das Ganze jetzt wirklich super leisten können. Woran liegt es, dass der Standard für solche lebenswichtigen Kurse wirklich so schlecht ist? Im Notfall sollen doch Ersthelfer helfen. Wie sollen sie das alles machen, wenn der Kurs nur einmalig ist und dann auch noch in so einer schlechten Qualität? Oh Gott, das muss ja wirklich ein schlimmer Kurs gewesen sein, mein Gott. Also meine Kurse, muss ich ja wirklich sagen, ich habe die immer toll gefunden.
Ja, ganz kurz Fun Fact, auch ich wurde noch zum Erste-Hilfe-Kurs geschickt, obwohl ich eine Assistentenurkunde hatte.
Ja, will ich mal erwähnen. Ich hatte auch schon Kollegen drin, die mussten einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
Ich bin hingegangen, weil die Sachbearbeiterin, die liest da nicht von ab. Ach nee, nein, das geht nicht. Also Sie müssen Erste-Hilfe-Kurs haben. Ja, aber ich bin Rettungsassistent. Nee, es ist egal, Sie brauchen Erste-Hilfe-Kurs. Also bitte, das ist Pflicht. Sie wollen ja auch Erste-Hilfe leisten. Ja, okay.
Gut. Des Weiteren stellt Olivia noch eine Frage, wir sind noch nicht fertig, und zwar, ob es nicht verpflichtend sein sollte, jedes Jahr einen Kurs zu absolvieren und auch schon in bestimmten Schulklassen dieses Wissen zu vermitteln. Vielleicht habt ihr eine Antwort auf die Frage. Und sie fragt auch, ob sie eine Autogrammkarte bekommen kann. Mike hat schon ganz heftig nach Briefumschlägen gesucht und wollte die gleich zusammenpacken. Ich denke mal, da kriegen wir Olivia eine zugeschickt.
Auf jeden Fall. Also dafür, dass sie reinkommt. Danke, Olivia, erstmal für die Frage. Ich fange mal ganz kurz an, das zu beantworten. Vorweg muss man natürlich sagen, du hast natürlich durch deine Erste-Hilfe-Ausbildung ein ganz, ganz anderes Level an Erste-Hilfe erhalten. Und dass du potenziell erstmal enttäuscht, wahrscheinlich von jedem Erste-Hilfe-Kurs hier in Deutschland sein würdest, das denke ich mal, das kommt von ganz alleine. Und dieser Kurs ist auch einfach ein gesetzlicher Mindeststandard, der festgelegt worden ist, ne? Zum Beispiel für den Führerscheinerwerb, nicht mehr. Und er ist auch leider so kurz, weil er eben ja jährlichen Durchlauf von Millionen von Menschen absolviert werden muss. Inhaltlich muss man einfach sagen, ist das grenzwertig oder das reicht einfach auch im Notfall nicht. Ne? Und solange man das nicht regelmäßig wiederholt oder auch gewisse Inhalte vertieft, verliert man das meiste, was man dort gelernt hat, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten auch sofort wieder.
Normalerweise ist es auch so, dass die meisten schon die Erste-Hilfe-Sachen, übrigens Mike, nach 3 bis 6 Monaten wieder vergessen haben, also gerade Wiederbelebung. Ne? Das ist ganz schlimm, deswegen kann man einfach nur empfehlen, Erste-Hilfe-Kurse wirklich deutlich öfter aufzufrischen, deutlich öfter zu besuchen, aber auch natürlich, und das zeigen uns nun mal auch die, zum Beispiel die skandinavischen Länder, Norwegen und Dänemark, die machen es halt vor, dort wird Erste Hilfe schon in der Schule jedes Jahr geübt und sie haben deswegen auch statistisch doppelt so viele Laienreanimationsquoten. Ne? Also, dass da Laienreanimation einfach durchgeführt wird und die Leute sich dahingehend auch sicher fühlen und nicht verängstigt sind, auf jemanden rumzudrücken und ihn wiederzubeleben. Und das zeigt uns ja, das können wir durchaus auch machen. Die ersten Bundesländer haben es eingeführt in den Lehrplänen, dass quasi, dass das Erste Hilfe in den Lehrplan kommt und so sollte es auch weiterhin sein. Ja, aber ein einmaliger 7-Stunden-Kurs, der reicht eigentlich nicht. Politisch aber ist es nicht anders zu machen, weil wir zu viele Menschen haben, die Erste-Hilfe-Kurse brauchen und man muss auch sagen, wirtschaftlich ist so ein Erste-Hilfe-Kurs jetzt auch nicht großartig bedeutend, wahrscheinlich deswegen auch politisch nur ein bisschen runtergehalten. Wir hatten früher mal 2 Tageskurse. Das heißt, es ging dann wirklich, gerade für Betriebshelfer, ging das so 16 Stunden. Das heißt, man musste 2 Tage kommen, war auch viel ausführlicher. Aber die Leute hatten halt manchmal auch durch die Arbeit und auch die Arbeitgeber keine Zeit, ihre Mitarbeiter davon freizustellen. Und deswegen hat man sich dann irgendwann entschieden, auf einen Eintageskurs zu gehen von 7 bis 8 Stunden. Und da das Wichtigste beizubringen. Und ich glaube, heute aber ist der Erste-Hilfe-Kurs deutlich praxisorientierter. Und durch Praxis lernen die Leute einfach viel besser. Aber ja, für eine sichere, für eine sichere Handlung brauchst du Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und das geht eben nur mit Kursbesuchen oder indem man sich halt wie du, Olivia, mit mehreren Wochen für ein Thema beschäftigt. Ne?
Genau, also so wie du sagst, ne, Wiederholung, Wiederholung, Training und schlussendlich machen wir ja nichts anderes. Also wir trainieren auch regelmäßig Dinge, die wir eigentlich können und beherrschen. Und auch da sind wir immer wieder im Training, Fort- und Weiterbildung, zeigen jedes Jahr mindestens einmal an der Puppe, dass wir eben reanimieren können mit den ganzen Algorithmen. Es ist schlussendlich auch in der Profession nichts anderes, als regelmäßig zu trainieren.
Ist wirklich so. Dann hat der David uns geschrieben und David schrieb, vielen Dank für eure Arbeit, macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Die Frage ist, wenn man den Rettungsdienst als Privatperson ruft, wie sollte man eine Übergabe machen? Soll es überhaupt eine Art Übergabe geben und wenn ja, wie lange sollte die sein? Und gibt es Unterschiede, wenn man das zum Beispiel als Schulsanitäter macht? David, ich denke mal, ich gehe davon aus, du bist noch Schulsanitäter und deswegen einfach mal, also als Privatperson sollte man so eine Übergabe nicht machen, wie wir das beschrieben haben, jetzt wie im Krankenhaus. so riesig gut. Wichtig ist, ganz kurze Infos geben, was ist passiert, seit wann zum Beispiel, was hat man beobachtet, vielleicht hat man auch irgendwas schon gemacht oder rausgefunden, und da bitte keine ellenlange Geschichte, also auch nicht die Lebensgeschichte, nicht über 5 Minuten lang oder sowas erzählen. Die Jungs und Mädels vom Rettungsdienst, die brauchen da ganz kurze, knackige Infos, und den Rest, den kriegen die auch alleine raus. Optimal sind immer so 10 bis 20 Sekunden, würde ich sagen.
Ja, das reicht in dem Privatumfeld. Was anderes frage ich noch nicht ab. So, ne? Genau wie du ja sagtest. So, hey, was haben Sie gesehen? Ist es passiert? Ist er gestolpert oder bewusstlos geworden und so weiter? Und das reicht mir am Ende schon. Ne? Und was hat man vielleicht schon gemacht, gerade wenn man da vielleicht auch ein bisschen vom Fach kommt? Als Schulsanitäter denke ich auch, das darf ein bisschen strukturierter sein, weil die Ausbildung zum Schulsani ist ja ein bisschen umfassender und man hat auch ein bisschen mehr Background-Wissen, dass man da auch sagen kann, hey, durchaus ABCDE orientiert, da einmal das Ganze abhandeln. Und am Ende ist manchmal, ich finde das ganz schön, ich habe es hier in Rostock jetzt auch schon öfter erlebt, bekomme ich ein kleines Übergabeprotokoll, wo auch wirklich relevante Infos, zum Beispiel Vitalwerte draufstehen, Allergien und auch zum Beispiel bekannte Vorerkrankungen. Das stand dann auf einmal alles da, aus der Schülerakte auch importiert quasi. Dachte ich, geil, also gebe ich so eine Notaufnahme ab.
Auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auf jeden Fall strukturiert sein, aber bitte macht's nicht so künstlich überprofessionell. Also wenn ihr so gewisse Fachbegriffe einfach nicht kennt und die versucht irgendwie einzubinden, dann kommt da schon mal so ein Schmunzeln. Deswegen, also bitte, wir wissen alle, dass wir Schüler sind und auch Menschen, und auch wir unterhalten uns auch im Rettungsdienst da ganz normal mit euch und sind da nicht die Überprofessionellen, die gleich mit dem Latein-Datensatz rankommen. Ja, dementsprechend bringt es kurz und prägnant auf den Punkt, und wenn ihr so ein Protokoll schreibt, dann die relevantesten Daten reinbringen und gut ist. Bitte nichts erfinden oder ähnliches. Also wenn ihr Blutdruck nicht messen konntet, dann konntet ihr halt den Blutdruck nicht messen. Dann liegt das daran, dass entweder der Blutdruck scheiße ist oder ihr vielleicht nicht genügend geübt habt, aber das ist überhaupt kein Problem. Das sollte man auch als Fehler zugeben. Passt übrigens zu dem Thema heute, oder?
Absolut. Und jetzt kommen wir zu einer Mail, die mich doch getroffen, berührt hat, im positiven Sinne aber, anonym.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Aus Gründen anonym, finde ich. Hey, zu eurer letzten Folge, in der die Situation mit dem Krampfanfall in der Klinik thematisiert wurde, es war die die Einsatzstory-Folge, möchte ich noch etwas sagen. Die Pflegekräfte, die in solchen Situationen meistens als erstes beim Patienten stehen, sind tatsächlich, egal wo und welche Klinik, einfach nicht auf Notfälle vorbereitet. Gerade mit der neuen Ausbildung wird das Thema Notfälle kaum bis gar nicht behandelt. Es werden ja auch Medikamente, Krankheitsbilder und Symptome nur sehr, sehr oberflächlich thematisiert. Und oft wird die Situation dann auch gefährlich fehleingeschätzt. Mike hat ja selbst mal gemeint, er hat schon seine Erfahrung mit den Generalisierten machen dürfen. Daher denke ich, versteht er, was ich meine. Innerhalb unserer Ausbildung, irgendwann im zweiten Lehrjahr, wurde mal ein Erste-Hilfe-Kurs gemacht, der eigentlich fast identisch mit dem war, was ich für den Führerschein machen musste. Jetzt als Examinierter auf Station stehe ich da wie ein Ochs vorm Berg, wenn wir einen Notfall haben, und bin auch erstmal arg überfordert. Natürlich schaffe ich das mit den Basics, die jeder können sollte, aber mehr auch nicht. Ich glaube, zum Thema Notfälle habe ich in eurem Podcast mehr gelernt als in der Ausbildung und dem Jahr danach. Auf Station heißt es immer, in solchen Situationen wächst man rein und dann klappt das auch irgendwann. Aber ernsthaft erklärt wird nichts. Ich würde gerne in einer Notaufnahme arbeiten, allerdings wäre ich auch auf ernste oder kritische Situationen dort gar nicht vorbereitet. Man lernt es einfach nicht mehr. Doof nur, dass es im Endeffekt niemanden interessiert, ob man es besser wusste oder nicht. Weil man ist ja Pflegefachkraft und muss da irgendwie alles können und wissen. Wenn man da nicht von selbst extrem viel lernt und an Stoff nachholt, ist man verloren. Ich musste mich nach dem Examen noch öfter zu Hause hinsetzen und richtig lernen, wie kurz vor den Prüfungen. Allerdings lerne ich dann nur noch die Sachen, die in der Praxis auch relevant sind. Hauptsache, ich habe 3 Jahre lang Pflegegradebezeichnungen und Pflegeplanungen ausgearbeitet. In der Praxis hilft mir das nach meinem 2-Jahr-Examen gar nicht. Wir würden es als Pflegekräfte gerne besser machen und in solchen Situationen besser agieren, aber wir wissen nicht wie. Wir haben in 3 Jahren nur irrelevantes Zeug gelernt. 90% habe ich nie gebraucht. Solche Momente bringen mich immer mehr dazu, die Pflege zu verlassen und in den Rettungsdienst zu gehen. Dort wird man höchstwahrscheinlich mehr auf seinen Beruf vorbereitet als in der Pflege.
Naja, man muss ja auch sagen, einfach wenn der Rettungsdienst so oft ins Pflegeheim oder sonst wo kommen muss, dann brauchen wir auch mehr Rettungskräfte irgendwann. Aber schade. Ist das wirklich so in der Pflegeausbildung? Hast du das selbst so erlebt? 90%, wie sie das jetzt beschreibt, hat sie nie gebraucht, irrelevantes Zeug?
Also, In der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger war Erste Hilfe, da hatte ich ein ganzes, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ein ganzes Schuljahr lang Erste Hilfe.
Okay.
In dem Sinne.
In der Pflegeausbildung.
In der Pflegeausbildung, ne? Immer als Fach, da war ja fächerorientiert und hatte ich ein ganzes Schuljahr lang durchweg Erste Hilfe. Was Basics beginnend bis hin weiter, ne? Also auch endotracheales Absaugen und ganz so eine Späße, das natürlich in der Praxis vertieft. Und der oder die Verfasserin dieser Mail hat insofern recht, ich finde die neue Ausbildung absolut Murks. Das habe ich netterweise vor kurzem an einer Pflegeschule auch mal angebracht. dass ich eben diese neue generalisierte Ausbildung mit dem O-Ton, da finde ich Murks. Boah, habe ich da böse Blicke geerntet. Aber das ist eine andere Geschichte. und es ist so, ich bin ganz ehrlich, also nach wie vor, ihr wisst das, ich habe Respekt und Anerkennung vor jedem Kollegen oder vor jeder Kollegin aus der Pflege. Ne, egal, GKP, Krankenschwester, Krankenpfleger oder eben jetzt Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, diese neue Ausbildung ist der absolute Horror im Vergleich zu dem, was vorher einfach gelehrt worden ist. Und es bereitet einen nicht, wirklich null auf die Arbeit vor, die einem vor allem nachher im Krankenhaus und so weiter erwartet. Und da bin ich auch einfach kritisch und stehe auch da zu meiner Meinung, weil ich es einfach selbst oft genug in der Praxis erlebt habe. Und genau das resultiert dann daraus, zum Beispiel in diesem erwähnten Einsatz mit dem Krampfanfall, den ich erlebt habe. Und bitte nicht beleidigend verstehen, aber ja, wenn man denn da einen großen herumflatternden Hühnerhaufen antrifft und man selbst erstmal klar checken muss, was passiert hier eigentlich und leider Gottes auch nicht mal die Ärztin eine vernünftige Übergabe machen kann, weil eben auch die nicht auf diese Notfälle vorbereitet ist, auf dieser peripheren Station, dann ist das einfach schade. Ich möchte aber auch nochmal sagen, ich finde es sehr löblich, dass du dich zu Hause auf solche Situationen irgendwie vorbereitest, darauf lernst, irgendwie auch darauf trainierst. Vielen Dank auch, dass dir dieser Podcast ein bisschen weiterhilft an dieser Stelle. möchte aber echt nochmal zur Überlegung anraten, ob du diesen Beruf wirklich verlassen möchtest. Es ist nach wie vor ein ganz großartiger Beruf. Und im Kern muss man dieser Aussage leider Gottes aktuell zustimmen, man wächst da rein. Also Notfälle kann man trainieren. Es gibt ja auch zum Glück in vielen Kliniken Angebote für Notfälle, für Fort- und Weiterbildungen. Ansonsten sprich es an. Aber es wäre schade, dass durch sowas du jetzt als Pflegefachkraft verloren gehst. Denn natürlich, wir brauchen die Pflegekräfte und es ist nach wie vor ein wundervoller Beruf. Ja, das System hakt an vielen Ecken. Das ist im Rettungsdienst nichts anderes. Schlussendlich muss man aber sagen, natürlich wird man in der Rettungsdienstausbildung deutlich anders auf seinen zukünftigen Beruf vorbereitet.
Obwohl da unsere Azubis auch gerne mal ein bisschen frötzeln und sagen, boah, alles, das brauchen wir alle später nicht und so weiter, bis sie dann irgendwann mal auf die Situation kommen und sagen, boah, okay, das war vielleicht doch ganz gut. Also ja. Da sehen sich einige in dem Curriculum immer so, oh nee, also warum haben wir das und heute haben wir das 5000 Mal nochmal wiederholt und jetzt ist das schon wieder dran. Aber wie wir vorhin ganz am Anfang schon mit den Erste-Hilfe-Kursen gesagt haben, Wiederholung ist einfach das Nonplusultra, um alles sicher zu beherrschen. Und letzten Endes stellen wir nachher eine Urkunde aus oder beziehungsweise das Landesamt für Gesundheit oder für Gesundheit sind Heilberufe. Und das bescheinigt dann quasi das Beherrschen der ganzen Maßnahmen. Deswegen, also schade, dass es in der Pflege nicht so ist, weil
da ist das drin, was draufsteht.
Jedes Mal, und da tut es mir auch wirklich leid für jede Pflegekraft, die ich da so angemacht habe, denke ich so, Alter, du bist eine Fachkraft. Warum konntest du dies und jenes nicht? Aber wenn ich das lese und höre,
Aber ich finde das auch klar. Ne? Ich finde das ja auch spannend, weil es betrifft mich ja so, ich sag mal, zweitgradig halt eben auch mit diesem neuen Pflegeberuf. Hauptsache, man schafft es, über eine Seite lang eine Erklärung darzulegen, welcher Beruf darf sich denn jetzt wie nennen? Also ich dürfte mich jetzt als Pflegefachmann bezeichnen, weil ich eben Gesundheits- und Krankenpfleger bin.
GKP auch.
Da, darf mich aber nicht als den vorherigen Beruf Krankenpfleger bezeichnen.
Ach was?
Genau. Das ist nochmal eine andere geschützte Berufsbezeichnung gewesen.
Meine Güte.
Ne? Das Upgrade ging damals zum Beispiel nicht so leicht. Mhm. Ne? Von Krankenschwester auf Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also das ist beeindruckend, wie die Bundesländer auch unterschiedlich agieren. Und jetzt mit dieser neuen Geschichte Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann denke ich mir, okay, das ist aus der Not herausgeboren, es gibt überall Fachkräftemangel, wir generalisieren das jetzt alles, damit jeder irgendwie irgendwo eingesetzt werden kann. Aber das Resultat aus der ganzen Nummer ist, wir haben keine, fähigen Kinderkrankenschwestern oder Krankenpfleger mehr, weil man wird einfach nicht darauf vorbereitet. Genauso ist es einfach, zum Beispiel Notaufnahme Intensivstation. Die brauchen ein wirklich wochenmonatelanges Pensum an Einarbeitung, damit sie das im Ansatz irgendwie beherrschen, was da eigentlich getan wird. Und das ist einfach grauenvoll. Das tut mir leid. Und ich möchte jetzt auch nicht die Pflege in den Alten oder Pflegeheimen wie auch immer degradieren. Nein, genauso. Die haben auch einen ganz, ganz wichtigen und enormen Anteil. Und auch die werden genauso wenig vorbereitet auf das, was sie eigentlich nachher erwartet. Und deswegen, ich bin da nach wie vor, stehe ich auch dazu, dass ich dieses neue Ausbildungskonzept Pflegefachfrau, Pflegefachmann absoluten Schrott finde. Und sorry, das muss ich jetzt auch mal direkt so sagen.
Da brauchen wir auf jeden Fall mal eine Pflegeschülerin oder Pflegerschüler hier bei uns im Podcast, da können wir nochmal drüber reden. Der Michael hat auch eine Frage geschrieben. Und zwar, hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Ist es eigentlich ungewöhnlich oder sogar peinlich, wenn man mit einem hohen Blutdruck von 200 zu 140, den man selbst gar nicht spürt, bis auf Sehfeldausfälle vom Augenarzt mit dem Rettungswagen abgeholt wird? Ich habe es selbst erlebt und würde gerne wissen, wie ungewöhnlich das ist und wie andere das sehen. Ich hatte Sehfeldausfälle und den hohen Blutdruck nicht bemerkt. Der Sehnerv ist jetzt aber beschädigt worden und ich darf zurzeit auf der Arbeit kein Auto fahren. Mir war das jedenfalls sehr peinlich, aber das Uniklinikum Münster ist top. Ja, das können wir schon mal mitnehmen, auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Also Uniklinikum Münster hat schon mal gute Arbeit geleistet, aber warum sollte es denn peinlich sein? Also wenn der Augenarzt, der ja scheinbar in diesem Fall sagt, das muss weiter abgeklärt werden und ein Blutdruck von 200 zu 140 ist schon ein hoher Blutdruck, ne? Und dann auch noch Sehausfälle da sind, dann muss das natürlich abgeklärt werden. Und dann ist es überhaupt nicht peinlich, dann ist es vollkommen normal, dass hier durchaus mal auch ein Rettungswagen gerufen wird, beziehungsweise auch ein KTW, je nachdem. Weiß nicht, ob der Augenarzt auch befähigt ist, da den Blutdruck schon so senken. Wüsste ich jetzt nicht, bin ich zu tief drin. Aber er ist Arzt, er könnte schon mal wissen, dass man zum Beispiel mit Urapidil arbeiten könnte oder anderen schönen Medikamenten. Und dann gehört das auf jeden Fall weiterhin überwacht, ne, ob der Blutdruck noch weiter steigt oder nicht. Ob das, also eine hypertone Krise, ich weiß nicht, ob man das schon als Krise bezeichnen kann. Also es gibt ja diese Krise, mit, Notfall und so weiter.
Mit Symptomatik kann man da über eine Krise sprechen.
Ist eine
sprechen,
Krise, ne? Und es ist ja eine Symptomatik. Durchaus, also es muss dir überhaupt nicht peinlich sein. Ne? Ist vielleicht komisch, wenn man dann plötzlich zum Hausarzt reingeht oder zum Augenarzt reingeht und mit der Trage rausgerufen wird. Ob da jetzt eine Trage unbedingt sein muss, das müssen die Kollegen selbst vor Ort entscheiden und auch der Augenarzt. Aber gegebenenfalls hätte ich auch gesagt, komm, ich nehme sie unter den Arm und dann gehen wir noch gemeinsam raus oder mit dem Tragestuhl. Naja, ne? Aber Michael, wichtig ist, dass dir geholfen wird und vor allem, dass es sehr schnell erkannt wird. Du hast es selbst nicht erkannt, weil du es nicht gemerkt hast. Der Augenarzt hat sofort die Gefahr erkannt und hat gehandelt und dann ist es vollkommen richtig, was er da gemacht hat, finde ich.
Dann frage ich mich ja auch in dem Zusammenhang, er war beim Augenarzt damit, heißt er braucht einen Termin und ich weiß, also in unserer Region einen Termin beim Augenarzt zu kriegen.
Hm.
Also man muss ja befürchten, dass er sehr lange mit diesem Blutdruck rumgelaufen ist.
Ja,
so
ja,
die Zeit betrachtet. Ne? Ja, aber okay, das sollte jetzt so ein bisschen Humor an dieser Stelle sein. Aber Michael, wie der liebe Sammy schon sagt, da muss nichts peinlich sein.
Eine Hausarztüberweisung muss ja auch gewesen sein. Das heißt, der Hausarzt davor schon, naja, vielleicht hat er auch diese Feldausfälle gehabt und beim Hausarzt war alles schicki.
Das kann also sein, ja, natürlich, ja, ohne Frage.
Deswegen, aber wir kommen wieder zu mögliche Fehler, ne? Fehlerquellen.
Ah, ich sag dir, damit geht's ja erst.
Ich glaube, eine Frage haben wir noch und dann gehen wir schon in die Pausen rein. Ne? Der Daniel zum Beispiel hat geschrieben, ich bin Rettungssanitäter und hauptberuflich Feuerwehrmann bei einer BF. RTW fahren kommt bei uns maximal 1 bis 2 Mal im Monat vor. Für die Notfallsanitäter, die fahren natürlich öfter, wenn nicht sogar fast jede Schicht. Die 3 Medikamentenfolgen von 2021, noch mit Louis, höre ich mindestens 1 Mal im Monat, krass auf jeden Fall, da dieses Thema leider bei den Rettsans zu sehr in den Hintergrund rückt und eure Folgen wirklich sehr hilfreich sind, wiederhole ich einfach mal die Folgen, bis es halt wirklich sitzt. Cool. Finde ich krass. Da kommen jetzt schon die Fragen. Erstens, gibt es nochmal eine Medikamentenreihe 2.0? Oh, man könnte schon mal wieder so ein bisschen aufholen, weil 2021, 25 sind ja 4 Jahre, da kann man durchaus mal wieder ansetzen. Gibt es große Veränderungen in den letzten Jahren? Könnt ihr auf Dosierungen, Umrechnungen bzw. Tipps nochmal eingehen bezüglich dem Aufziehen? Jeder Notarzt und so will es ja irgendwie anders machen. Und da kann man in der Hektik ja auch schon mal leicht überfordert werden. Und wenn man das so selten macht, braucht man auf jeden Fall Übung. Danke für meinen Podcast an. Liebe Grüße, Daniel. Ja, lieber Daniel, es gab ja schon eine Folge Medikamente to go auf YouTube und wir müssen ja zu unserer Schande gestehen, vor allem ich, dass wir noch keine weiteren Folgen großartig aufgenommen haben. Ne? Also da muss noch mehr kommen. Das nächste werden ja die Rezeptoren dann sein und die Wirkstoffgruppen und dann geht's auch schon los mit den Medikamenten an sich. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht das, worauf du jetzt unbedingt nur anspielen möchtest, sondern dir geht es ja auch vor allem darauf, wie kann ich das Ganze aufziehen, was sollte ich dabei beachten. Aber vielleicht auch, um zu verstehen als Rätsern, was macht ein Medikament? Ist ja auch mal wichtig, das kann man auch als Rätsern lernen. Da muss man nicht immer Notfallsanitäter sein, oder?
Total, und ich finde, man kann da, ich kann mich immer noch an eine Medikamentenschulung erinnern, die mein ehemaliger ärztlicher Leiter gemacht hat, die sehr großartig war, weil sie auch für Rettungssanitäter war. Man kann das ganz einfach mal reduzieren. Wie wirken Medikamente auf Sympathikus und Parasympathikus? Also ohne großartig auf die ganzen Rezeptoren so hinterzugehen, sondern zu verstehen, okay, welches Medikament aktiviert den Körper irgendwie, beziehungsweise hemmt den Körper oder aktiviert den Bereich des Gehirns, der den Körper hemmt oder
den Körper hemmt? Den Rezeptor.
Den Rezeptor hemmt, also ja. die Auswirkung, also ne, die Prozesse hemmt. Ja, genau. Oder eben das finde ich eigentlich total spannend, weil so kann man das vieles sehr, sehr leicht verstehen bei den Medikamenten, ohne jetzt direkt auf die ganzen Alpha-Beta-Rezeptoren hinzuwerfen. Das ist eine Lernaufgabe, ganz ohne Frage.
Absolut.
Und das macht vieles im Verständnis leichter. Also finde ich großartig, dass du dich damit so beschäftigst. Und eine Medikamentenfolge wir so noch nicht.
Nee, wir noch
also nicht.
Nicht
in der zweiten Staffel.
In unserer Konstellation ja. auf jeden Fall nicht. Da kann man durchaus mal reinreden und vielleicht auch das ein oder andere Medikament reden. Vor allen Dingen, wie ist das? Also ich finde, das ist ein ganz cooler Ansatz, Daniel, mit dem, wie ziehe ich was auf? Da gibt es nämlich eigentlich auch ganz, ganz brutale Regeln, sagt man, dass man da sagt, so und so und so. Und es gibt auch ein paar Tricks, wie man das schon rausfinden kann, was eigentlich das Beste ist. Ich sag's jetzt mal für die Notfallsanitäter dann, ne? Also für die Notärzte, ja, da hat jeder so sein eigenes Ding so ein bisschen. Aber bei Notfallsanitätern, wenn man weiß, wie die Dosierungen der Medikamente in den Standardarbeitsanweisungen oder in den Pyramidenprozess ist, dann kann man sich so ein bisschen schon denken nachher, ah, der will das bestimmt so und so aufgezogen haben, ne? Aber letzten Endes heißt es immer absprechen. Bei Medikamente to go wird's dann doch ein bisschen deeper. Da gehen wir wirklich mal auf Rezeptoren ein. Was macht Alpha 1, ne? Beta 2 und so weiter. Da gucken wir noch mal ein bisschen drauf. Deswegen seid noch ein bisschen geduldig. Ich habe bald Urlaub. Dann kann ich hier im Studio Stimmt. wieder ganz viel aufnehmen.
Oh, das wird ja großartig.
Oh ja. Freut euch auf jeden Fall drauf. Und natürlich gibt's diese dann auch nicht nur auf YouTube, sondern auch in den Retterview Shorts.
Ja, da finde ich großartig. Vor allem bist du denn 3 Wochen mal nicht da. Und dann habe ich keinen Wachleiter 3 Wochen. Kann ja. ich richtig wilde Sau spielen.
Da kannst du richtig dann Mäuse tanzen auf dem Tisch und so weiter. Aber ich habe schon eine Maus habe ich schon instruiert. Die wird das dann weiter gut vertreten.
Ich verstehe. Aber ganz kurz, ob es große Änderungen gibt zwischen 21 und 25. Inhaltlich gar nicht mal so.
Nö.
Also es ist ein bisschen was dazugekommen. Die Dosierungen wurden angepasst. Und vor allem zwischen 21 und 25 ist auch einiges passiert in den Kompetenzen für die Notfallsanitäter. Da muss man natürlich auch... Das muss man auch mal klarstellen. Schlussendlich sind die Standard-Notfallmedikamente geblieben. Mhm. So, das kann man klipp und klar so sagen. Und wie du sagtest, aufziehen und so, darauf gehen wir wirklich nochmal explizit ein. Ich finde immer eine Anekdote ganz spannend. Es gibt nämlich einen Notarzt, den ich ab und zu treffe. Der haut immer wieder raus, zieh das Heparin bitte pur auf.
Mhm.
Und man muss dazu sagen, unsere Heparinampullen bestehen aus 0,2 Millilitern.
Ja.
Das wird halt kritisch, das ja. aufzuziehen. Also, wir haben.
Eine Feindosierspritze ist zwar toll, aber. Ja.
Das hilft mir auch nicht, weil immer noch ein Rest im Konus bleibt. Und das sind 5000 Einheiten, die wir dann auch gerne geben möchten. Das wird dann halt echt doof.
Ja.
Und da muss ich mal lachen. Also, ich ziehe das schon irgendwie wahllos irgendwie auf 5 oder auf 3 oder auf 4. Ist mir eigentlich Wurst. Hauptsache, ich habe da die 5000 Heparin da drin, ne? Aber ich so, pur? Ja, das wird ja lustig.
Ja. Eine letzte Sache, bevor es kurz in die Pause geht und dann endlich zum Hauptthema. Hast du das Video, das ist das Insta-Bild gesehen? Mit der Miserere.
Miserere?
Ja, Miserere. Ach, das tat mir so leid für die Kollegen, ne? Die kamen da raus und es ist ein seltenes Phänomen, weil es haben wirklich viele auf Instagram geschrieben und haben auch gesagt, redet ihr nochmal kurz in der Podcast-Folge darüber, was ist denn das jetzt ganz genau? Ist das wirklich so, wie ihr das geschrieben habt? Aber ja, es ist wirklich so. Miserere ist tatsächlich das sogenannte Koterbrechen. Also, wenn wir einen Verschluss haben im Darm, bedeutet das, dass irgendwann das, was schon verdaut wurde, meistens im Dünndarm, irgendwann wieder raus muss, wenn es nicht weiterkommt. Und dann kommt es vor, dass das eben oral wieder rausgespuckt wird. Und das ist eben den Kollegen passiert. Das passiert super selten. Also für diejenigen, die jetzt gesagt haben, boah, ich will Rettungsdienst machen, aber wenn sowas vorkommt, lieber nicht. Das ist wirklich ein seltenes Phänomen. Oft ist es eher kaffeesatzartiges Erbrechen. Einige schrieben auch, ist das nicht Kaffeesatz? Nee, Leute, ich habe auch die Patientin gesehen dazu und auch deren Decke und wie das alles aussah. Und das war alles andere als Kaffeesatz. Und dementsprechend, es roch auch wirklich nicht so wie das kaffeesatzartige Erbrechen. Die Patientin, für die es nicht gesehen haben, hatte eben dann im Rettungswagen, bevor sie einen Beutel überhaupt an den Mund bekommen konnte, einen Spuckbeutel halt einfach komplett auf die linke Seite des RTWs gespuckt, da in die Tablet-Halterung, leider auch auf die Desinfektionstücher. Wir haben dann auch ausgeholfen und haben den Kollegen dann auch noch was reingereicht. Das tat uns so leid, ne, für die. Danach war der RTW erstmal außer Dienst, weil der muss einmal komplett in jeder Ritze gereinigt sein. Ne?
Verstehe ich gar nicht.
Ja, das sind so die Momente auch, wo ich sage so, boah, ist ein bisschen was zum Abgewöhnen, aber kommt leider vor und ist natürlich sicherlich auch für die Patientin absolut unangenehm. Ja.
Oh Gott. Ja, habe auch schon erlebt. Auf Intensivstationen passiert das gar nicht so selten. Ne? Gerade wenn die mit einem mechanischen paralytischen Ilius da durch die Gegend laufen und ja, das eben sich hochstapelt. Ja. Unangenehm, vor allem das abzusaugen.
Ja, natürlich.
Und vor allem, wenn die noch intubiert sind. Dann wird es richtig aufregend.
Oh Gott, ja. Also wirklich, ja. Aber gut, dass sie intubiert sind, weil Aspirationsschutz quasi dann haben.
Aber du musst halt auch das Dingelchen, was denn eben, also die sind, mitunter sind das relativ feste Kotballen, die musst du da halt aber auch hinten über den Kehlkopf nach draußen kriegen, an dem Tubus vorbei, ohne den Tubus ohne den Tubus zu verschieben. Das ist gar nicht so einfach.
Dislozieren, glaube ich, das hast du gesagt.
Ja, irgendwie so.
Ja, genau. Ist aber wirklich, also ja, ich hoffe, ihr habt gerade jetzt nichts gegessen währenddessen oder irgendwas getrunken aus eurer tollen Retterview-Tasse zum Beispiel.
Bevor wir aber zu unserem apropos Trinken kommen, das wäre eigentlich die perfekte Überleitung, ist mir noch eine Sache wichtig. Ihr teilt uns das wirklich ausgiebig, gerade eben auf Spotify und Co. immer mit, dass in letzter Zeit eben die Werbemarker, die Werbepausen so mitten im Satz random kommen. Das ist leider korrekt. Das haben wir auch jetzt erfahren müssen, beziehungsweise sehen müssen, in den Audiospuren quasi, dass die Marker, das hat einen ganz einfachen Grund, die Marker wurden einfach vom alten Anbieter auf den neuen so übertragen.
Und willkürlich teilweise den Zweitmarker gesetzt.
Genau,
ne?
Teilweise willkürlich den Zweitmarker. Wir sind dabei, das nach und nach aufzuarbeiten. Das heißt, ich habe jetzt begonnen bei Folge 1, die Marker so zu setzen, dass sie in einer ganz vernünftigen Sprechpause kommen und dass dann da nicht mehr Sätze einfach random unterbrochen werden. Das ist Arbeitsaufwand und ich mache so wie Sammy und ich machen das einfach in der Zeit, die wir dann mal zur Verfügung haben. Das dauert einfach kurz. Wir geben aber wirklich unser Bestes, das nach und nach oben jetzt zu arbeiten. In den neuen Folgen ist das denn schon der Fall, die wir jetzt quasi immer hochladen. Da werden wir die Marker manuell setzen. Und dann ist das auch okay.
Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich diesen Zweitmarker immer auch tatsächlich so reinsetze, dass ich versuche, einen Satz, der beendet wurde und vielleicht auch ein Thema, was beendet wurde, da reinzusetzen. Aber wir machen halt immer keine absichtlichen Pausen, so wie in der ersten Pause, die ihr immer meistens erlebt. Da muss man halt mal ein bisschen gucken. Aber unsere Anforderungen von dem Anbieter sind halt auch, wir brauchen zwei Werbeslots da und die packt man dann irgendwo rein. Aber danke für die Hinweise.
Ja.
Wir werden sie ernst nehmen. Und apropos Werbung.
Und apropos Trinken. Jetzt kann ich meine Brücke zu Ende bauen. Ja, wir haben ja schon angeteasert, bei Holy startet die Black Week und die startet am nächsten Sonntag, am 23.11. und läuft dann bis Anfang Dezember rein. Es wird zwei Teile der Black Week geben. Ne? Teil 1 startet wirklich mit coolen Angeboten. Also das Einsteiger-Set Deluxe massiv reduziert. Zusätzlich übrigens noch natürlich mit unserem Code 10% mit Retterview, die man da noch sparen kann, dann für 44,99. Es gibt noch den Probier-Adventskalender nach wie vor, der ist noch im Sortiment, der große ist komplett restlos ausverkauft. Und dann wird es noch einen zweiten Teil der Black Week geben, da dürfen wir leider nichts zu sagen, außer dass einige sehr beliebte Sorten nochmal zurückgeholt werden. Ich habe da schon mal geschaut, was da passieren wird. Ich freue mich sehr drauf. Eine, die erfreut mich sehr. Eine neue Sorte wird kommen.
Jetzt hör auf, diese anzuteasern und so weiter, wenn du nichts sagen darfst.
Ja, dazu. Und also, es wird ein, Chris, ist da die Kinnlade runtergefallen, ein ultra krasses Gewinnspiel geben.
Ja, auf jeden Fall. Da dürft ihr gespannt sein. Aber nichtsdestotrotz, Black Week geht auf jeden Fall jetzt los. Deswegen, wir gehen eine ganz kurze Pause. Gleich geht's weiter.
At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field.
I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school.
Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu.
Kommen wir endlich hier zu unserem heutigen Fachthema. Ja, was passiert eigentlich, wenn wir Fehler machen? Wie gehen wir mit Fehlerkultur um? Und gibt es da vielleicht auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wenn man Fehler getan hat? All das kommt jetzt.
Ja, denn Fehler passieren nun mal auch gerade in Hochrisikoberufen. Und daraufhin gilt es natürlich, darauf zu trainieren, dass sie nicht passieren. Vor allen Dingen darauf eben Erfahrung zu sammeln. Rettungsdienst ist nun mal einfach kein Labor. Da geht es um Zeitdruck, da geht es um Informationen. Manche Informationen sind vor allen Dingen unvollständig. Das Umfeld ist chaotisch und da können halt Fehler passieren. Wichtig ist nur, dass Fehler nicht immer gleich Inkompetenz bedeutet zum Beispiel. Und das sehen ja leider immer sehr, sehr viele, dass man sich da als inkompetent dann eben sieht. Und das soll einfach nicht so sein, oder?
Das ist richtig. Also ich sage ja auch immer ganz liebevoll, Fehler sind menschlich. Punkt. Jeder darf Fehler machen. Das gehört einfach irgendwie mit dazu. Und sie zeigen auch, beziehungsweise andersrum, das Ziel des Ganzen ist, wenn wir Fehler machen, zeigt es, wie können wir diese Fehler also in Zukunft vermeiden? Ja, wir haben natürlich in der Vergangenheit öfter mal CRM jetzt wieder erwähnt und erwähnt und erwähnt, aber da geht es darum, generell Fehler zu vermeiden, aber was passiert jetzt wirklich, wenn wir Fehler machen? Starten wir einfach damit, warum passieren überhaupt die Fehler?
Ja, ganz wichtig sind dabei natürlich die menschlichen Faktoren, die Human Factors quasi zu sehen. Also wir arbeiten ja unter Stress, wir sind teilweise manchmal auch übermüdet, abgelenkt durch gewisse Sachen, ob es im privaten oder im Arbeitsumfeld ist. Also gerade, weil wir auch Adrenalinausschüttung haben in doch prekären Situationen, eine Reizüberflutung stattfindet. Und es ist halt nachgewiesen, dass gerade die menschlichen Faktoren so die Hauptursache für Fehler im Rettungsdienst sind.
Ja, und menschliche Faktoren, eigentlich haben die relativ einfache Ursachen, denn eine Ursache, die uns immer begleitet, so gut wie in jedem Einsatz, Stress. Wir haben einfach Stress, weil in der Regel sind wir eigentlich auch bei einem Notfall und da muss man innerhalb von kürzester Zeit Entscheidungen treffen. Übermüdung, frühes Aufstehen oder eben einfach so in der Nachtschicht, wenn man wirklich die ganze Nacht durchrollt, kommt einfach dazu. Ich muss auch sagen, das ist auch so einer meiner Stresse oder Faktoren. Ablenkung. Ich lasse mich gerne ablenken. Sei es von der Umgebung, sei es durch einen Kommentar von Angehörigen zum Beispiel, da bin ich so manchmal pupp. Ne, klar, also nein, ich kann sehr fokussiert sein in Notfällen. Das bin ich auch. Aber wenn ich bin dann sehr, wie soll man das formulieren? Ich achte dann enorm auf meine Umgebung, also auf mein direktes Umfeld und nehme dann so gut wie jedes Geräusch wahr und verarbeite jedes Geräusch. Und es ist, ja, weiß nicht, weil ich ja nicht auf die Umgebung schaue, sondern zum Patienten. Sobald da irgendwas knackt, bin ich sofort, was ist da los? So ein Verteidigungsding ist, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich denke mal, das wird auch damit dazugehören, dass man dann doch schon ein bisschen aufmerksamer ist, gerade in Situationen, die uns ja nicht, die für uns nicht häuslich wirken, weil es halt einfach ein fremder Haushalt oder eine fremde Situation ist, sind wir eben nun mal auch immer in einer Art aufmerksamen Lauerstellung. Und ja, es kommen aber auch noch andere Fehler dazu. Also nicht nur die menschlichen, sondern auch so individuelle Fehler. Ne? Eine falsche Dosis mal berechnet, eine falsche Kanüle genommen, Kommunikationsfehler sind so individuelle Fehler, die auftreten können, aber auch Systemfehler, zum Beispiel, wenn zum Beispiel Material nicht vorhanden ist. Ja, oder eine unklare Standardarbeitsanweisung. Vielleicht da ist die nicht für den Fall, der jetzt hier gerade eingetroffen ist, komplett definiert ist. Ja, genauso, dass es vielleicht eine schlechte Schichtstruktur oder viele, viele andere Sachen gibt, die am System hapern, weil man einfach irgendwo auf irgendeinem Büro entschieden hat, das brauchen die nicht oder das machen wir so oder das Gerät haben wir anders eingestellt. Ne, gerade für diejenigen, die zum Beispiel in anderen Rettungsdiensten arbeiten, in vielen Rettungsdiensten in Deutschland, weil sie halt einfach umherwandern und aushelfen, kommen dann auch mal gern durcheinander, wenn irgendwas so anders ist als eben auf dem eigentlichen heimischen Arbeitsplatz.
Und damit ihr auch versteht, was ihr jetzt meint, also zum Beispiel Material nicht da oder das Gerät ist nicht so eingestellt. Ich finde so der Klassiker wäre zum Beispiel beim Medomaten, also relativ einfach. Mhm. Ihr wollt gerne eine CPAP-Therapie starten, Lungenödem zum Beispiel, und seht, okay, CPAP geht irgendwie, aber da ist gar kein ASB-Modus hinterlegt. Ich habe vielleicht auch nicht die passende Maske, weil es nicht vorgesehen ist, diesen NIF- oder CPAP-Modus eben durchzuführen auf dem RTW. Braucht also irgendwie ein anderes Auto dafür,
ja,
so ein NEF in dem Fall.
Zum Beispiel Messerstichverletzung auch, kommt ja auch oben drauf. So, dann gehst du davon aus, dass auf deinem heimischen RTW irgendwie ein Chest-Seal oder sowas da ist und auf dem anderen RTW, wo du drauf bist, ist der eben nicht da. Ne? Und finde ich auch witzig zum Beispiel, du kommst von einem Kreis in den anderen, der Rettungswagen ist komplett anders gepackt und du findest nicht schnell genug das Material, weil du erstmal alle Schubladen durchsuchen musst, hast dadurch eine Zeitverzögerung. Ne?
Da muss ich ganz kurz auch wieder aus meiner, wir haben mal den Vorschlag eingebracht, ein Freund und ich, quasi im Beirat, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal gucken und dann mal nach Bayern schielen. Bayern hat nämlich den Bayern-RTW. Mhm. Jeder RTW in Bayern ist identisch ausgestattet. Auch, ich glaube sogar fast, mit den gleichen Fächern.
Ja.
Das haben wir für MacPom mal vorgeschlagen. Und dann kam die Antwort, ja, nee, denn müssten wir ja überall in MacPom einheitliche Standards schaffen.
Das wäre ja grausam.
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte über diese Aussage. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht, ehrlicherweise.
Das ist wirklich so. Also kaum gehst du über eine Stadt- oder Landesgrenze hinaus oder Kreisgrenze hinaus und so weiter, hast du halt schon mal komplett andere RTWs, wenn nicht sogar in einem Kreis nicht mal dieselben RTWs. Ne? Und das ist wirklich, das ist traurig. Du kommst als NEF, hilfst irgendeinen anderen Kreis aus, kreist irgendwo hin, sagst, ach nee, da ist ja gar nichts. Da ist ja, keine Ahnung, da ist die Binde und eigentlich habe ich da jetzt nach einer Spritze gesucht oder was auch immer. Also da kann man durchaus Systemfehler immer beobachten. Aber wie gesagt, Hauptursache ist und bleibt halt einfach der Mensch.
Der Mensch, ja,
ist, der Mensch ist, und da müssen wir uns einfach eingestehen, dass wir alle im Rettungsdienst auch nicht fehlerfrei sind. Es sei denn, wir wirken so. Nein, natürlich. Also wir versuchen auf jeden Fall, ne, wir weiß ja, dieses typische sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Das bringt aber auch Sicherheit für den Patienten rein, oder zumindest Vertrauen.
Aber ja, jetzt mal für dich, hast du schon mal wirklich einen Fehler betrieben?
Ja.
Der auch grenzwertig war.
Der auch grenzwertig war, natürlich, ja. Ja, aber dann war es auch sehr wichtig, das sofort zu kommunizieren. Also auch, da gibt's auch kein Pardon. Im Rettungsdienst nehme ich jedem, auch jedem Azubi übel, wenn er mir irgendwas, wenn er mich verscheißert. Wenn er einfach sagt, so, ich habe das und jenes gehört am Dings oder ich habe das und das gemacht, dann gibt's auch mal in Anführungsstrichen eine verbale Schelle. Ne? Also keine physische natürlich, aber eine verbale Schelle, wenn ich merke, dass ich hier beflunkert werde, aber auch so von Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Also wenn dann ehrlich sein, sagen, oh fuck, ja, habe ich total vergessen. Und passiert mir auch, ist mir peinlich, ist unangenehm. Aber man muss es halt einfach dann benennen, weil ich glaube, dazu wurden wir auch alle erzogen, so für den Rettungsdienst, hoffentlich in der Ausbildung. Und das kann eben passieren. Wichtig ist aber auch, wenn jemand mal einen Fehler zugibt und sagt, boah, das konnte ich nicht, das habe ich übersehen oder sowas, dass das nicht die Runde macht. Das ist euer Teammoment. Da seid ihr im Team einfach für euch und habt das geklärt. Dieser Fakt ist geklärt und damit hat er auch nichts weiter auf der Wache oder im Kollegium zu suchen. Und das ist aber auch noch ein Riesen Fehlerproblem oder ein Bewältigungsproblem, weil genau das, was ich eben sagte, was man nicht machen sollte, passiert ja auf der Wache. Es wird gelästert, es wird geredet und habt ihr letztens gesehen hier, der Müller schon wieder, ne? Der hat schon wieder die Spritze falsch aufgezogen, hat schon wieder Luftblasen drinne gelassen oder was auch immer, ne? Hat das, keine Ahnung, das Infusionssystem schon wieder nicht luftleer gemacht. Was auch immer, ne?
Ja, und am schlimmsten ist ja, denn macht man das so, erzählt man auf der Wache, aber er selber weiß das gar nicht.
Das kommt noch hinzu.
Das finde ich manchmal ganz schlimm.
Ganz schlimm, ja. Aber da frage ich mich manchmal, was haben die Leute denn für ein Problem, so ein Ding direkt bei denen anzusprechen? Also, was muss der Kollege getan haben oder was, keine Ahnung, was für Ängste schürt sich diejenigen, der den Fehler nicht benennen möchte? Also denkt ihr, die reißen den Kopf ab?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auf Fehler aufmerksam machen in einigen Bereichen so ein Hierarchieding ist. Hm. Na, also nehmen wir jetzt mal wirklich bestes oder ein schönes Beispiel aus dem OP. Also so ein wirklich gestandener, guter OP-Pfleger oder OP-Pflegerin, die erkennt, dass der Chirurg da gerade Murks macht. Hm. Aber es ist vielleicht der Chefarzt der Chirurgie. Hm. So, und dann, ja, also einer mit Erfahrung und der sagt so, ja, pff, was will er mir? Ich weise ihn jetzt auf einen Fehler hin. Okay, aber jetzt vielleicht ein ganz junger oder eine junge Kollegin in diesem Beruf, kann ich mir schon vorstellen, dass die da nicht Respekt, sondern eher Angst hat oder Bedenken, okay, wenn ich dem Chef jetzt auf einen Fehler hinweise, dann habe ich hier längste Zeit meinen Job gehabt. Mhm. Ne? Und ich glaube, die Angst ist dann einfach automatisch schon getriggert und das ist ein Riesenproblem.
Das ist auch im Rettungsdienst tatsächlich also so, zwischen zum Beispiel Rettungssanitäterinnen und Notfallsanitäterinnen, einfach, dass die sagen, boah, der hat ja 3 Jahre gelernt und der ist, keine Ahnung, schon etliche Jahre im Dienst. Ich sehe zwar den Fehler, aber der wird schon wissen, was er macht und lassen ihn dann voll ins Messer laufen. Das ist trotzdem unkollegial. Also
ja.
Ich kann es verstehen, dass man dann sagt, boah, heute erster Tag mit dem und wir kennen uns noch nicht und vielleicht macht er das immer so, ich will ihm nicht reinreden, aber Leute, wir einigen uns ja mittlerweile auf einen gewissen Standard im Rettungsdienst, auch in Deutschland. Auch wenn wir viele, viele unterschiedliche Länder haben und Rettungsdienstgesetze und wie es nicht alles, sollten wir uns auf einen Standard einigen und der heißt einfach, jeder hat auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und wenn jemandem etwas auffällt, dann ist das eben anzusprechen und dann ist das ganz genau zu kommunizieren und auch zu hinterfragen. Sprich also, was könnte ich jetzt tun? Zum Beispiel, ich könnte ja zu ihm hingehen und sagen, du sag mal, das wolltest du so und so haben. Oder wolltest du das wirklich so und so machen? Ne? Oder sag mal, ich habe das vielleicht nicht verstanden. Also man kann ja auf vielen Wege zu jemandem rangehen, ohne ihm zu sagen, du machst was falsch. Ja, gleich dieses direkte du bist doof, du bist gerade dabei, einen Riesenfehler zu machen. Gerade vor den Patienten muss man das ja auch mal ein bisschen verstecken. Ja, muss man auch so ein bisschen anfangen, so ein bisschen drumherum zu schlängeln. Und ich glaube, das ist so die Kunst.
Genau, also das ist wirklich die Kunst. Jetzt soll einfach darum, oder es soll einfach jetzt mal darum gehen, wie stellen wir einfach sicher, dass Fehler zum Beispiel gar nicht erst passieren. Und da ist natürlich so, dass das, was immer ganz oben steht, eine Sache, über die wir jetzt in den 2 Folgen in Vergangenheit schon geredet haben, CRM, also Crew Resource Management. Genau, bekannt ist, es ist eigentlich aus der Luftfahrt, wurde dann irgendwann mal auf Rettung, Notfallteams übertragen und hat am Ende schlussendlich ganz zentrale Elemente, nämlich Aufmerksamkeit teilen. Ne? Also alle im Team sind dabei. Priorisieren, also wirklich, was ist jetzt gerade ganz dringend, ne? Treat first und dann gehen wir nach unten. Closed-Loop-Communication, kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf, was das kann. Und da ist auch ein ganz zentrales Element, das Teamwork. Also jeder ist gleichberechtigt, eine Ansprache oder ein Veto einzulegen und sagt, jeder ist auch berechtigt, ein Stoppsignal zu senden. Stopp, wir machen hier gar nichts. Ja. Lass uns bitte kurz mal reden, weil ich sehe hier zum Beispiel irgendwas. Und dann ist es mir auch schlussendlich Pups, ob das jetzt der Azubi ist, mein Kollege, der Retzern, der Notarzt, der Fahrer. Es ist mir Wurst. Hauptsache einer erkennt einen Fehler, der sagt bitte Stopp. Das ist ganz großartig in so einem Team.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die Closed-Loop-Communication, gerade hier so eine Redundanz zu schaffen. Also man gibt einen Auftrag quasi, man sagt, keine Ahnung, gib mir mal 5 Milligramm, man lässt das wiederholen. Ne? Ja, 5 Milligramm habe ich verstanden und das ist quasi für mich so die Bestätigung, okay, er hat es verstanden. Ne? Oder wir machen es ja auch mittlerweile, Zucker ist 6,9, dann sage ich meistens noch als Notfallsanitäter, okay, 6,9. Wenn das nicht kommt, dann wird das nochmal wiederholt.
Quasi, ja, richtig.
Ne? Um das sich zu bestätigen zu lassen, hat er das verstanden.
Ich mache das dann immer, wenn ich das denn, also ja, ich spreche das dann manchmal, weil ich ja dann mit dem Rücken zum Geschehen bin, im RTW zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Weil ich das auf der Arbeitsfläche mache, den Blutzucker, dann sage ich das einmal laut und dann kommt nichts. Und dann komme ich immer so, hat das jeder verstanden? Ja, gut. Wollte ich nur mal gehört haben.
Aber ganz ehrlich, mal jetzt unter uns, wie oft passiert es dir, dass du den Zuckerwert dann wieder vergisst, also nach 10 Minuten?
Frag nicht. Ja. Wenn er unbedeutend ist, also wenn er keinen auffälligen Wert darstellt, ja, dann ist so, ja.
Ich wollte gerade sagen, aber sobald er dann auch zu hoch ist oder zu niedrig,
dann habe ich
ist
Kopf.
Irgendwie mehr im Kopf drin. Als, und dann sage ich, ich habe das mit unserem Azubi Even letztens gehabt, ich so, Even, wie, ich glaube, dreimal habe ich ihn bei 3 Einsätzen gefragt, wie war der Zucker nochmal? Ja, 6,1, okay, ja. Und wie war der nochmal? 5,4. Ja, ja. Und der war doch irgendwas bei 7,3, Christian. Ja, okay, sorry. Wir haben zwar Closed Loop betrieben, aber es stand halt was anderes in der Priorisierung bei mir im Vordergrund gerade. Ne?
Aber das ist ja auch wirklich eine Steuerung oder ein Element, was unser Gehirn halt dann so ausmacht. Ne? Er sagte, okay, die Information habe ich wahrgenommen, ich stufe sie sofort als nicht kritisch, also auch nicht relevant jetzt für mich, für diesen Notfall ein. Deswegen verdränge ich das, sondern priorisiere die anderen Dinge, die jetzt für diesen Menschen relevant sind.
Ja.
Das ist ein ganz normaler Prozess und deswegen, bei mir ist es, haben wir auch schon mal mehrfach, glaube ich, erwähnt, ich habe so die Demenz, die Alarmierungsdemenz. Also mein Melder geht, ich gucke drauf, alles klar, bin am Auto, wo müssen wir eigentlich hin?
Ich glaube, da geht's ganz vielen so. Ne? Und dann hast du dreimal auch geguckt, welche Hausnummer das war und hast es wieder vergessen. Ja. Einfach, ne? Weil das zeigt ja auch, du bist trotzdem, auch wenn du cool wirkst und sagst, ja, ist wieder so ein Einsatz wie jeder andere, trotzdem in so einem gewissen Stress, irgendwo schon mit den Gedanken im Einsatz. Ich möchte gar nicht sagen, dass man abgelenkt ist, sondern wirklich bei dem Einsatz, was könnte da jetzt gleich kommen auf mich? Gibt's irgendeinen Ersthelfer schon, der an der Straße steht? Wie parkt mein Kollege hier gerade den RTW? Sollten wir hier so stehen? Das sind alles so Sachen und die lenken dann eben von solchen kleinen Sachen wie Hausnummern oder ähnliches ab. Ne?
Das dritte ist einfach Checklisten, Standards setzen, also sowas wir zum Beispiel mit unseren SOPs so verbildlicht und verwirklicht haben. Denn klare Standards, klare Abläufe reduzieren Fehler wirklich auf ein Minimum, wenn man diese einhält. Besonders wichtig ist das natürlich eben bei Medikamenten, explizit da, wenn man Medikamente gibt, vor allem auch bei Kindern. Ne? Also, dass man da auch die Differenzierung einhält mit diesen schönen Divi-Kinderkarten zum Beispiel, die ja überall schon mittlerweile einen Platz gefunden haben in der Rettung und in der Notfallmedizin. Und kann man diese und hält man sich diese immer wieder vor Augen, und das meine ich gerade wörtlich und bildlich, ich nehme mir ganz oft eine Standardliste auf dem Telefon zum Beispiel, gucke mal rein, okay, gut, da nochmal hin. Ich bin, glaube ich, ganz gut darin, mir Dinge zu merken, aber einfach aus der Sicherheit, ne? Also wenn es auch gerade wirklich, war das jetzt zum Beispiel 0,1 Milligramm oder 0,2 Milligramm pro Kilogramm, wir reden ja hier von der doppelten Dosis auf einmal, die ich verabreichen würde, das ist ein entscheidender Unterschied und deswegen gucke ich da ganz kurz immer noch mal rein, Patientensicherheit, meine Sicherheit. Und das sollte zumindest diesen Fehler auf ein Minimum, oder dass dieser Fehler gar nicht erst entsteht. Der Fehler, der entstehen kann, und das finde ich immer, das ist das ganz Entscheidende, also es ist gut, dass wir Algorithmen und SOPs haben. Die ganz große Aufgabe ist es immer, die Indikation korrekt zu stellen.
Ja, richtig. Und da habe ich es ja manchmal schon dran, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich trotzdem das Ganze zu Gemüte führt. Also auch gerade bei den Nebenwirkungen, bei den vor allen Dingen Kontraindikationen. Ey, wie oft hat man da mal über oder weiß man nicht mehr, wo man auf das Glaukom achten sollte oder welches Medikament bei Schwangerschaft nicht unbedingt gegeben werden sollte. Holt euch den Scheiß ran, lest ihn auch vor dem Patienten und es muss nicht peinlich sein. Es verhindert einfach Fehler. Und ich weiß, es ist nervig für einige, aber ich finde es umso besser, Checklisten. Checklisten, und jetzt reden wir mal nicht von Einsatzfällen, aber so von Dienstübernahme, Dienstübergabe, Checklisten, welche Sachen muss ich nochmal machen, ne? C3 prüfen, Medomat prüfen, also Beatmungsgeräte, je nachdem, was ihr eben drauf habt, ne? Nochmal Tragebeleg, keine Ahnung was, wie viele Sachen müssen auf dem RTW wo, in welchem Fach sein, das sind alles Sachen, die sind nicht gemacht worden, um euch zu ärgern oder damit man irgendeinen lustigen ISO-Wert oder so einen DIN-Wert einhält, sondern einfach auch, um Fehler zu vermeiden. Denn wir sind nicht immer auf 100% Leistung getrimmt, nicht den ganzen Tag und auch nicht jeden Tag. Und deswegen sind Checklisten einfach dafür da, um solche Fehler gerade hier nochmal zu verhindern und uns ins Gedächtnis zu rufen. Hey, du hast da was vergessen.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Soll ich dir mal kurz sagen, was so mein größter Fehler bis jetzt war? Mhm. Beim Rettungsdienstleben ist mir heute noch unangenehm. Ne? Also beim Fahrzeugcheck habe ich mich um den Airway gekümmert und ich habe wirklich vergessen, das Laryngoskop zu testen.
Okay. Ja.
Das war noch zu der Zeit, wo es noch keine VLs gab, also Videolaryngoskope gab. Also haben wir quasi konservativ intubiert. Und kam dann natürlich auch eine Situation zu, wo wir eben intubieren mussten. Also es waren diese Warmlicht, wo vorne die Birne drin ist.
Mhm, ja, ja, genau.
Und es lag gar nicht daran, dass die Batterien nicht gingen, die gingen nämlich. Es ging daran, dass die Birne kaputt war. Und ich habe es einfach nicht getestet. Und im Einsatz will ich alles fertig machen, reiche Hand, denke mir, ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Problem.
Ja.
Also Problem heißt, wir haben ein Zeitverzugsproblem, denn der Kollege musste raus zum NEF da den Koffer holen, damit wir das andere Laryngoskop haben, mussten aber bei einem wirklich schwierigen Atemweg da irgendwie versuchen zu bebeuteln. Mhm. Es ist gut ausgegangen, es ist für mich erstmal ein wichtiger Faktor, aber das war mir, ich sage jetzt mal ganz nett noch formuliert, sehr unangenehm.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch einige Sachen wie auch die Blutdruckmanschette, die noch zum Beispiel eingeweicht irgendwie in der Wache lag und dann hatten wir keine Blutdruckmanschette oder auch Klebeelektroden fürs EKG mal im Check nicht total übersehen und dann hast du plötzlich, kannst keine EKG schreiben, weil du die Elektroden nicht da hast. Also das sind auch so Sachen, aber gibt bestimmt auch noch weitaus schlimmere Fehler. Ne? Einmal ist es mir tatsächlich passiert, dass ich im Gedanken wieder dieses Metamizol mit Midazolam verwechselt habe, das falsche Medikament aufgezogen habe, aber hey, Vier-Augen-Prinzip hat geregelt, Gott sei Dank. Ne? Und das ist auch schon Kollegen gegenüber mir passiert, der auch schon was falsch aufgezogen hat und es schon mittlerweile in die Infusion reingetröpfelt hat, die nicht am Patienten hing. Und ich bestehe wirklich immer drauf, zeig mir bitte die Ampulle. Ja. Gerade wenn ich alleine bin, zeig sie mir bitte einmal, bevor ich vertraue dir, aber das hat noch nichts mit dir zu tun.
Gerade
ich habe meine Erfahrung.
Gerade wirklich bei Midazolam, ne? Also ja, wenn ich sage, mach mal so auf 5 und dann Ampulle, du, Mann, da sind aber 15 drin. Vielleicht doch mal, ne? Also es kann passieren, das ist auch nicht schlimm, das passiert einfach.
Deswegen. Und gerade in Notfallsituationen und auch das Handling von gewissen Sachen, die wir vielleicht nicht so oft machen, die müssen wir trainieren. Und da kommen wir schon zu Punkt 4, wie man Fehler beheben kann, nämlich Simulationstraining. Simuliert, trainiert, macht, nimmt seltene Situationen rein, nimmt auch alltägliche Situationen rein, um einfach mal zu evaluieren, das, was wir den ganzen Tag machen, machen wir das eigentlich richtig? Geht da nochmal in, holt euch ein Buch raus, ja, vom Rettungsdienst, keine Ahnung, Notfallsanitäter heute oder wie das alles heißt. Und übt das nochmal, geht das nochmal durch, holt euch vielleicht einen Dozenten ran, einen Praxisanleiter, der das kann, ne? Hier, Mike zum Beispiel, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, mach das mal, mach also, das mal.
Mach mal, Mike kann das. Nein, nein, es ist, ich glaube, genau das, was wir vorhin auch zu dieser ersten Hilfe-E-Mail auch formuliert haben. Training ist das A und O. Simulationstraining umso besser. Ich bin ein Riesenfan von realistischer Unfalldarstellung. Also da, wo es ja richtig Kurse für gibt, dass man Wunden, Blutungen und so weiter simulieren kann.
Das kann ich zum Beispiel, ja. Da bin ich voll dabei, ja.
Du bist ja, Schminkexperte, das weiß ich ja eh schon. Und das wichtig ist gewisse Situationen unter enormen Stress zu trainieren. Also dieses standardmäßige, wir sind in einem großen Schulraum und da liegt jetzt eine Puppe, viel Spaß. Ich erzähle euch mal, was der für Symptome hat. Das ist okay, das kann man machen, aber ist am Ende nicht das Niveau, auf das wir irgendwie hinwollen. Ne? Also wir müssen wirklich unter Stress. Das heißt, zum Beispiel unser lieber Tonio will mit, oder es wird auch mit uns machen, wirklich mal bei Dämmerung oder so in den Wald gehen, bei vielleicht auch schlechtem Wetter, und da trainieren. Wir werden es, das haben wir jetzt auch zumindest die Planung dafür gemacht, wir werden Räume mal dunkel machen, ein bisschen Lichtgewitter einbauen oder Blaulicht einbauen, also im Dunkeln auf der Straße zum Beispiel und so weiter und so fort. Denn wir reden von hochwertigem Simulationstraining, was eben uns dazu bringt, Fehler in Zukunft auf ein Minimum zu reduzieren. Und das geht nur, wenn wir auch unter Stress trainieren. Also wirklich unter Stress. Wenn da wirklich eine Person ist, die noch super schauspielern kann und die ganze Zeit den Rettungsdienst volllappt und so eine Geschichte. Ne? Und das ist anstrengend. Das bringt einen auch an die Grenzen, weil irgendwann fühlt man sich, oh Gott, ich bin hier, glaube ich, gerade wirklich im Geschehen. Ne? Mhm. Und auch wenn da vor mir nur eine Puppe liegt oder eben ein Darsteller. Ja, und deswegen ist Simulationstraining auch für mich immer noch enorm wichtig. Jeder Kollege muss da mehrfach durch, eigentlich idealerweise mehrfach im Jahr, da müssen wir schauen. Aber ja, ist genau das, um Fehler eben zu reduzieren oder eben ganz zu vermeiden.
Genau. Was jetzt aber, wenn doch ein Fehler passiert? Was macht man dann? Wichtig ist natürlich auf jeden Fall, ihn sofort zu erkennen, den Patienten zu sichern. Also erst behandeln, Fehler korrigieren natürlich auch. Und wenn dadurch vielleicht sogar ein Patient beeinflusst wurde, geschadet wurde, ist es natürlich trotzdem wichtig, den Patienten jetzt zu stabilisieren und nicht in die Ecke zu gehen, zusammenzukauen, zusammen, um Gottes Willen, was habe ich getan? Sondern, hey, dann korrigiert diesen Fehler. Ne? Holt euch jemanden ran, der den korrigieren kann, wenn ihr es nicht selbst könnt. Ja, und versucht das Nötigste auf jeden Fall, um diesen Fehler weiterhin zu korrigieren. Er ist jetzt passiert. Ja, aber ihr habt wahrscheinlich Mittel und Wege, Komplikationen zum Beispiel, auch zu beheben. Und das solltet ihr auf jeden Fall unmittelbar und sofort machen.
Und ganz kurz dazu, das ist auch das Entscheidende. Also das wurde mir immer so beigebracht und ich weiß auch vielen anderen. Bitte gib zum Beispiel ein Medikament erst, wenn du auch mit den Nebenwirkungen umgehen kannst. Oder wenn zum Beispiel anaphylaktische Reaktion bei einigen Medikamenten. Ne? Du musst dir sicher sein, dass du eben mit diesen Dingen, die eben paradox, also Nebenwirkungen wie auch immer, passieren, dass du auch mit diesen umgehen kannst. Erst dann darfst du ein Medikament auch bitte geben.
Genau, je nach Schwere des Fehlers ist natürlich jetzt zu hinterfragen, müssen wir das intern melden? Also gibt es ein internes Protokoll, wo man das einfach melden sollte? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Fehler der C3. Der ist jetzt von der Trage gefallen, ist runtergefallen, ist bescheiden. Ne? So, ist das Gerät beschädigt oder nicht? Es muss gemeldet werden, weil so ein Sturz ist nicht einfach mal so hinzunehmen. Das kann man nicht wegwischen und ist schon leider häufig im Rettungsdienst passiert, dass die Leute das unter den Tisch kehrten und irgendwann fällt es halt auf, wenn das Gerät doch nicht mehr das, was macht oder soll. Dieses Gerät ist ein sowohl Diagnostikgerät, ein medizinisches, hochprofessionelles Gerät, als auch ein Behandlungsgerät. Und wenn es nicht mehr funktioniert, Leute, dann haben eure nächsten Teams auch noch was davon und jeder fragt sich irgendwann, wo passiert es. Und oft wird sowas auch protokolliert im Gerät selbst, Sturzsensoren und so.
Meine, aber verbessere mich bitte, es gibt ja gerade bei den Monitoren, also bei den Defibrillatoren, auch klare Anweisungen von den Herstellern. Also wenn das Gerät zum Beispiel aus über einen Meter runterfällt, bitte das Gerät sofort außer Dienst nehmen, einschicken, Überprüfung, Ersatzgerät nehmen. So kenne ich es.
Genau, es gibt so gewisse Fehlermanagementsysteme oder beziehungsweise auch Angaben, die jeder Hersteller hat. Deswegen wendet euch da immer an euren MPD-Geler. Der sollte darüber Bescheid wissen, beziehungsweise kann auch nochmal nachgucken, mit dem Hersteller reden. Aber genau. Oder muss zum Beispiel auch ein medizinischer Fehler der ärztlichen Leitung gemeldet werden, dann muss das halt gemacht werden, Leute. Ne? Die nehmen euch das wirklich massiv übel und es kann auch zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen, wenn ihr das nicht meldet und es kommt raus. Und glaubt mir, viele, viele Sachen kommen einfach raus. Könnt ihr nicht verhindern.
Dann kommen wir wieder zu einem Thema, was viele KollegInnen und auch eben zum Beispiel unsere Tanja Melzer, worauf die immer wieder aufmerksam macht, Dokumentation. Mhm. Dokumentiert es. Es ist völlig okay, wenn man einen Fehler dokumentiert. Das kann man in den, wie hieß das, ZEKs, glaube ich. Hieß dieser Abteil in einem Protokoll, kannst du dich noch erinnern?
Die ZEKs?
Ich glaube, hieß das ZEK, gab es extra in dem Papierprotokoll extra quasi in der Spalte, ist irgendwas eingetreten. Zum Beispiel, ich habe den Tubus aus Versehen rausgezogen und so weiter.
Okay, okay. Also spannend, hattest du vielleicht bei dir damals in deinem Bereich, ich kannte sowas nicht.
Sei es drum, aber Dokumentation ist das A und O. Und dann darf man auch einfach in einem Fließtext eintragen, es ist ein Fehler passiert, Patient hat versehend oder einfach aus Grund eines Fehlers heraus die dreifache Dosierung des eigentlich Vorgesehenen erhalten. Mhm. Darauf haben wir so und so und so reagiert. Dokumentieren, ärztliche Leitung Bescheid sagen, in der Klinik bitte auch erwähnen bei der Übergabe, das finde ich auch ganz relevant.
Also auch wenn ihr es dokumentiert habt, da heißt es nicht in der Übergabe verschweigen dann, ne? Und so sagen, ja, sollen sie doch selbst lesen, was ich da falsch gemacht habe. Nein, das gehört einfach mit angesagt, ja. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Rüffel, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen doofen Blick, aber dann müsst ihr halt einfach leben, weil ihr habt den Fehler jetzt begangen. Ob der jetzt fahrlässig, grob fahrlässig oder einfach nur aus, also hätte man nicht verhindern können, gemacht wurde, ist egal. Hauptsache, wir schaden die Patientinnen nicht.
Genau. Und ich habe jetzt ganz kurz nochmal Dr. Google angeworfen, ZEKs. Heißt das wirklich? Und heißt Zwischenfälle, Ereignisse, Komplikationen.
Ah, okay.
Weil dann wirklich konntest du so auflisten. Finde ich cool. So.
Ja. Auf jeden Fall. Wenn es natürlich zu ganz schwerwiegenden Sachen geht, dann gibt es natürlich auch ein paar andere Meldestellen noch. Und da gibt es, also was man so kennt, ist eben das sogenannte CIRS oder das Critical Incident Reporting System. Das ist ein vertrauliches Meldesystem zur Erfassung und Analyse von kritischen Ereignissen. Da kann man so beinahe Fehler, Risiken im Arbeitsalltag, im Gesundheitswesen vereinzelt, tatsächlich auch in der Luftfahrt wurde das auch schon genutzt, ja, Industrie und auch in der Laborumgebung gemeldet, also eine riesen quasi Datenbank für Fehler, muss man einfach sagen, die da eingetreten sind. Das CIRS ist nicht da, um Beschwerden reinzuschreiben, so hier der Kollege war doof, hat sich doof verhalten oder so reine Personalprobleme irgendwie zu melden, sondern es geht hier wirklich um Sicherheit, um Systemfehler, um Abläufe, Erkenntnisse, technische Probleme mit irgendetwas, also sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe den Defibrillator angeschalten, habe auf den Knopf gedrückt und dann hat er nicht geschockt. Das ist ja ein kritischer Fehler, ne? Der muss gemeldet werden. Egal, ob das jetzt nur an diesem Gerät lag oder vielleicht ein allgemeiner Softwarefehler ist, die gehen dem dann nach.
Bevor wir da jetzt ganz kurz auf Ziele und so eingehen, ganz wichtig, cirsmedical.de ist zum Beispiel eine bundesweit zentrale Anlaufstelle, wo man das machen kann. Jeder Bereich, es gibt Bereiche, Rettungsdienstbereiche, die haben ihren separaten CIRS-Algorithmus, es gibt aber das nicht überall, deswegen schaut einfach mal nach, CIRSmedical.de, packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. So, ganz kurz, Ziele des Ganzen, du sagtest es am Ende ja schon, Patientensicherheit, Betriebssicherheit erhöhen, sowohl Patienten, aber auch fürs Personal natürlich, ne? Also auch beim Auto, wenn man da einen Fehler erkennt, sollte man den bitte auch, Ziel ist es auch, Fehlerquellen frühzeitig zu erkennen. Also wenn es geht, nicht erst, wenn die komplette Katze schon im Brunnen gefallen ist und nass, sondern vielleicht auch vorher schon darauf reagieren. Lernkultur, ja, die wird einfach gefördert. Einfach da, dass es jetzt nicht darum geht, wie du sagtest, der Kollege ist doof, sondern es ist ein Fehler passiert. Deswegen also lieber eher auf das Lernen, beziehungsweise eben auf Fehler vermeiden gehen, als irgendwie Leuten rumzukloppen.
Vielleicht auch, was habe ich getan, um diesen Fehler jetzt zu beheben, beziehungsweise was könnte man tun, um diesen Fehler eben weiterhin in Zukunft zu vermeiden. Das ist da ganz klassisch. Ne? Und die Funktionsweise ist eigentlich ganz easy, da, wenn man mal so auf diese Seite hier guckt. Das ist ein anonymes Meldeportal, da gibt es eben dann kritische Meldungen. Es gibt eine systematische Analyse durch Expertinnen und auch Risikomanagern und ein CIRS-Team. Dann die Ursache wird identifiziert, das ist der nächste Schritt. So, es gibt also gibt's Kommunikationsprobleme, war es ein Arbeitsablauf, war es ein technischer Fehler zum Beispiel auch. Ne? Dann wird die Ableitung geschaffen, sprich also welche Maßnahmen zur Prävention zukünftiger Fehler müssen geschaffen werden, muss zum Beispiel auch der Hersteller angeschrieben werden von einem Gerät, wenn da irgendwas passiert ist und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch eine Rückmeldung an Mitarbeitende. Ne? Also, dass wir auch quasi diese Schleife des Lernens auch wieder zurückspiegeln und sagen, hey, wir haben da jetzt was rausgefunden, Folgendes ist passiert und so weiter. Und da wird jetzt was geändert oder eben nicht, vielleicht hat man auch rausgefunden, es war einfach ein menschlicher Fehler. Ne?
Das ganz genau.
Bedienungsfehler zum Beispiel. Das ist immer ganz spannend.
Richtig, und charakteristisch ist dann auch einfach, es geht hier nochmal, es geht hier nicht um Sanktionen, sondern einfach darum, daraus zu lernen, ne? Fehler zu vermeiden. Das Ganze ist ein freiwilliges System, das heißt, man kann das freiwillig, wenn man der Meinung ist, jetzt müssen wir was tun, machen. Und vor allem, es geht auch anonymisiert. Ne? Wichtig ist, dass man trotzdem den Bereich, wo man ungefähr tätig ist, bitte mit angibt. Und das Ganze ist dann einfach wirklich zum Schutz auch des Meldenden. Es ist nach wie vor so, dass auch viele ein bisschen Angst haben, natürlich Fehler im großen Stil zuzugeben. Auch eine ärztliche Leitung geht in der Regel damit vertraulich um. Die geht jetzt nicht, du, dein Kollege, der hat dir drei Leute weggespritzt, also das soll es nicht sein und darum soll es auch einfach nicht
gehen. Ich hatte das leider auch schon. Wir hatten schon mal einen Vorfall mit einem Gerät, in dem Sachen abgebrochen sind, die nicht hätten abbrechen sollen. Wir das Gerät auch außer Dienst sofort genommen haben und manuell dann weitergemacht haben mit gewissen Sachen. Und uns dann einfach gesagt wurde, ihr macht bitte überhaupt keine Meldung bei irgendeiner Stelle, sondern das machen dann, wenn dann wir schauen aber erstmal, ob das überhaupt gemeldet werden muss. Und da bin ich sofort reingeschritten und habe gesagt, nee, sorry, aber der Fehler ist hier bei mir passiert. Ich kann ganz genau beschreiben, was wir getan haben, wie dieses Gerät beschädigt wurde oder kaputt gegangen ist. Also melde ich das auch. Ihr habt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, gewisse Erkenntnisse zu melden. Aber jeder hat das Recht, dort im CIRS eine Meldung zu machen. Ja, und gerade wenn es aus erster Hand kommt, also von den Bedienenden, ist es natürlich umso mehr Gold wert für Hersteller, für das CIRS selbst und für alle anderen, die daraus profitieren, weil dieser Fehler erkannt wurde und vielleicht behoben wird.
Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf ein paar Beispiele ein zu diesem CIRS-System. So das oberste Beispiel, was auch mir immer und immer wieder einfallen würde, sind Medikationsfehler, Dosierungsfehler. Mhm. Ne, ganz einfach. Also die können leider passieren. Beispiel Ampulle verwechselt, wieder zu lahme Ampulle. Ich habe es schon gerade mal gesagt, haben wir in zwei Dosierungen. Wichtig ist, man hat diesen Fehler hoffentlich vor der Applikation bemerkt.
Stimmt, im Lager haben wir 5 und 15 Milligramm, ja, ne? in den gleichen Ampullen quasi, so in den gleichen Ampullengrößen.
Die farblich gleich sind, die Ampullen sind optisch auch gleich, der Inhalt ist anders. Bei der einen sind nur 3 Milliliter drin, bei dem anderen 1 Milliliter.
Also und eine andere Milligrammzahl.
Ja, genau, aber wegen der Größe, genau. Muss man ein bisschen aufpassen. Man hat es zum Beispiel falsch aufgezogen, man hat jetzt nicht 15 auf 5 aufgezogen, sondern zum Beispiel das pur aufgezogen, also 15 auf 3. Da muss man halt echt gut rechnen können.
Na gut, da geht es jetzt aber eher darum, gerade wenn man das dem CIRS melden möchte, ob es an dem Medikament oder auch zum Beispiel der Bezeichnung lag.
Ja.
Ne? Das sind so Sachen, die man da durchaus melden sollte und wo man dann nachgehen sollte. Liegt es vielleicht an der Beschaffenheit der Ampulle oder an dem Divi, an Divi-Farbe? Ja. Müssen wir da was ändern? Weil es gibt ja nun mal Medikamente, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Metamizol, Midazolam, wird immer gerne mal wieder verwechselt. Oder aber auch, wenn man dann plötzlich nicht den Wirkstoffnamen sagt, sondern vielleicht irgendwas anderes. Ne? Also B-Lock statt Metoprolol, ne? Novamin statt Metamizol. Aber da gibt es jetzt noch nicht so viel Verwechslung. Nichtsdestotrotz kann das zu solchen Fehlern führen, die dann zu einem Schaden vielleicht geführt haben oder zum beinahe Fehler.
Genau, ne? Oder so der Klassiker, der Arzt ruft dann rüber, gib mal 5 Keta, der Kollege versteht 50. Oh, das sehen wir dann auch beim Patienten. Deswegen ist auch diese Closed-Loop-Communication halt immer das A und O in solchen Geschichten.
In der Klinik zum Beispiel wird das vielleicht bei großen Unterbrechungen im OP-Ablauf genutzt, zum Beispiel, wenn es da wirklich Fehler gab, die die OP unterbrochen haben oder unterbrechen müssten. Ich weiß gar nicht, was es da so gibt. Du warst ja selbst in der Klinik viel unterwegs. Warst du auch im OP?
Während der Ausbildung war ich im OP und ich habe mir so mal aus Interesse halber nach der Arbeit mal OPs angeschaut. Da kann es ganz schnell Probleme geben. Ne? Also es ist so das Spannendste, was ich erlebt habe, war ein kompletter Kreislaufeinbruch. Da wurde aber die Ursache gesucht und ich sage jetzt mal ganz humorvoll, die Ursache wurde gesucht, entweder ist es die Chirurgie schuld oder die Anästhesie schuld.
Oha, ja, okay, da kann ich mir vorstellen, dass es da dann durchaus mal zu ein bisschen Stress geht.
Da gibt es, das sind manchmal zwei Welten da, ne? Also der Anästhesist oder die Anästhesistin, die oft hinter dem Vorhang hängt, ne? Gerade so zum Beispiel bei großen Bauch-OPs, da war es in dem Fall eine Nieren-TX. Es ist leider sehr spät aufgefallen, dass der Operateur ein Gefäß verletzt hat. Das kann passieren, das ist eine typische Komplikation bei so einer großen Bauch-OP. Also es ist nicht aufgefallen. Irgendwann kam dann, also man hat ja gesehen, der Druck rauscht aber nach unten und der Anästhesist hat viel getan, um den Druck aufrechtzuerhalten. Kann aber nicht, wenn da blöderweise ein arterielles Gefäß verletzt ist. Ne? Und da muss erstmal Fehler gesucht werden. Das Blut ist blöderweise nach hinten gesackt, dass man das auch gar nicht erst so gesehen hat. Und ja, da muss man erstmal gucken.
Ja, also Mike war im OP. Das war die Frage. Aber es ist spannend, auch mal zu hören, wie es dann im OP abläuft. Ich habe noch mal so 1, 2, 3 Sachen aufgeschrieben, die man so nehmen kann wegen CIRS oder ähnlichem, beziehungsweise auch was so auftreten könnten für Fehler. Medikationsfehler hatten wir jetzt eigentlich schon ganz ausführlich gemacht. Ne? Genau, aber wenn wir zum Beispiel auch Material- und Geräteprobleme haben, der C3 oder das EKG an sich rauscht immer, hat immer irgendwelche Störungen, obwohl alles gut ist. Ne? Wenn das Absauggerät mehrfach ausfällt, einfach so, das Beatmungsgerät zeigt immer Fehlermeldungen an, die nicht da sind, dann sollte man ein Ersatzgerät auf. Also das sind so Meldungen, die sollte man rausgeben. Wenn es schwerwiegende Kommunikationsfehler gab zum Beispiel, ne? Die Einsatzadresse wurde falsch übermittelt, dadurch gab es einen massiven Zeitverlust zum Beispiel. Ob man das jetzt in CIRS melden sollte oder einfach nur so die Leitstelle und den Link, ist jedem selbst überlassen. Ne? Oder bei einer Übergabe gab es den, keine Ahnung, der Blutdruck war 90 zu und keine Ahnung, verstanden wurde aber 190. Ja, also sind alles so Sachen, Kommunikationsfehler, die durchaus zu irgendwas Beschissenem führen können.
Oh ja. Ja,
Dokumentationsfehler, schwerwiegende, ne? Wenn irgendwie der falsche Einsatz dokumentiert wird, gab es bei mir auch schon, dass ich dann im falschen Protokoll dokumentiert habe und das Falsche dann auch rübergeschickt habe. Gleich angerufen, gesagt, hey Freunde, das, was da gerade gekommen ist, ist nicht das richtige Protokoll, bitte irgendwie löschen. Und mir das auch quittieren lassen, dass das tatsächlich so ist. Ne? Der Tragestuhl blockiert nicht, die Trage ist nicht hochgefahren. Dadurch kam es zu Verzögerungen auch schon gehabt. Ne? Auch wenn es Infrastrukturfehler geht, die Tür der Notaufnahme geht zum Beispiel nicht auf. Dadurch wird das verzögert, gerade beim Schockraumpatienten, echt eine beschissene Situation übrigens. Ne? Genau, oder was auch immer. Also da gibt es ganz viele Hygienesachen auch. Ne? Schutzkittel angezogen, ja, nein. Gab es überhaupt Schutzkittel? Hat man die richtigen angezogen? Sind die Anweisungen dahin korrekt. Bei einer 24-Stunden-Schicht zum Beispiel war das Team zum Beispiel übermüdet. Also so eine Sachen können ja alles passieren. Was aber noch neben CIRS existiert, ist ja, und das ist ganz wichtig, Mike, Debriefing, oder?
Debriefing liebe ich. Mache ich ja auch mit den Azubis wirklich nach jedem Einsatz, egal was da war. Also auch wenn eine junge Patientin sagt, ich habe seit 5 Wochen Bauchschmerzen und jetzt muss das mal behandelt werden, also oder abgecheckt werden, Klassiker. Auch den Einsatz debriefen wir. Ne? Das nennt sich direkt nach dem Einsatz, also Hot Debriefing. Das heißt, das Team kommt einmal zusammen, redet über den Einsatz, was wurde getan, was haben wir gefunden und sind Dinge passiert, beziehungsweise Fehler vielleicht sogar aufgefallen oder Dinge, die man vergessen hat. Das ist ja so ein häufiger Fehler, ist ja das Vergessen. Und das Ziel des Ganzen ist einfach, gerade auch nach einem stressigen Einsatz, man muss einfach den Kopf frei machen von all seinen Gedanken, was ist hier gerade, oh Gott, habe ich was falsch gemacht, was hätten wir noch machen können und so weiter. Es ist ganz wichtig, darüber im Team zu reden. Und auch da, bei diesem Debriefing, ist jeder im Team gleichberechtigt, wenn das mit NEFA ist. Auch der Notarzt genauso gleichberechtigt wie der Auszubildende, die Auszubildende. Und es geht hier nicht um Bashing, es geht hier nicht um, das hast du schlecht gemacht, hau ab hier so nach dem Motto, sondern einfach sauber strukturiert ein Feedback durcharbeiten, dass man diesen Einsatz wirklich
auch. Ganz wichtig auch nach gerade so etwas größeren Einsätzen ist das Cold Debriefing, was auch mehr in so eine QM-Analyse geht. Und da geht es dann wirklich darum, Tage später ausführlich mal so eine systemische Einordnung zu machen, gerade so, wenn Fehler passiert sind. Also nicht immer noch nicht dieses Wer ist schuld, sondern einfach, warum konnte das überhaupt passieren, was da passiert ist? Und wie könnten wir das in Zukunft anders machen, besser machen und. Super, mache ich gerne auch mal mit Teams, wenn die wirklich einen krassen Einsatz haben, fahre ich auch als Wachenleiter hin, gehe mit denen das neutral durch, lass mir das auch mal erzählen, gebe meine Meinung dazu, die geben ihre Meinung zu und wird eigentlich immer sehr gut angenommen, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Ne? Also eine gute Fehlerkultur bedeutet also Offenheit, ohne Angst zu haben. Fehler besprechen, diese vor allen Dingen nicht zu verstecken. Ne? Also niemand sollte irgendwie öffentlich abgeschossen werden, sollte irgendwie auf den Pranger gestellt werden und die Guillotine wartet schon auf dich. Ne? Und der Fokus auf eine Lernchance sollte auf jeden Fall gesetzt werden, statt eben eine Schuldfrage irgendwie zu klären. Das wird halt gerne gemacht. Ne? Die Mistgabel ausgepackt und gesucht, wer war schuld? Macht man nicht. Wir sind hier nicht beim Werwölfe spielen. Also definitiv nicht.
Stimmt, ja. Ne? Kenne ich auch noch. Und wichtig ist auch immer Lernchance ergreifen. Ne? Also Lernchance aus Fehlern ergreifen. Okay, hier ist ein Fehler passiert. Was können wir tun, damit das nicht mehr passiert? Und wahrscheinlich würde dieser Fehler nicht nur diesen einen Kollegen oder Kollegin treffen, sondern würde, weil wir darauf nie vorbereitet waren, viele Kollegen betreffen.
Und liebe Führungskräfte, Kollegen, ja, eine gute Führungskraft zu sein, heißt nicht der Coolste im Raum zu sein und ich mache das hier so aus dem Handgelenk geschossen und so weiter, sondern heißt einfach, mit gutem Beispiel voranzugehen in vielen Sachen, sei es Kommunikation oder aber eben auch im Einsatzgeschehen, was das Handling der Einsätze angeht, ja.
Kommen wir ganz kurz, ein kurzer Abschnitt, weil da sind wir natürlich immer vorsichtig, die rechtliche Einordnung des Ganzen. Ne? Also was ist, wenn ein Fehler passiert? Es gibt logischerweise bei dem Träger, bei dem man arbeitet, immer eine Haftpflichtversicherung, die erstmal für vieles aufkommt. Es wird aber alles differenziert, wie ist der Fehler entstanden? Ist der Fehler aus zum Beispiel einem Vorsatz entstanden, also einer vorsätzlich falschen Handlung, zum Beispiel Abweichung in der SOP? Oder vorsätzlich, was weiß ich, habe ich ein keine Ahnung, was nehmen wir da? Nehmen wir zum Beispiel den Tubus da einfach in den Halsmaracht ohne Indikationsstellung. Dann sagt auch die Versicherung, nee, mein Freund, das hast du vorsätzlich getan. Ne? Genauso ist es auch bei grober Fahrlässigkeit. Da sagen auch viele Versicherungsträger, also das machen wir nicht, das wird jetzt erstmal gerichtlich geklärt. Gerade eben, wenn Patienten zu Schaden kommen. Jedoch ist eine Fahrlässigkeit, die einfache Fahrlässigkeit im Gesetz ist in der Regel immer mit versichert. Mhm. Denn Fahrlässigkeit würde zum Beispiel heißen, ich habe einem Patienten, nehmen wir mal, Metamizol verabreicht, obwohl er eine ihm bekannte Metamizol-Allergie hat, mir das aber nicht mitgeteilt hat. Ne, also habe ich erstmal trotzdem meinen Leitfaden eingehalten, habe auch die Abwägung alle getroffen. Es wurde nie von einer Allergie gesprochen. Ich habe auch gefragt, wurde verneint. Und auf einmal hat er doch eine Allergie. Dann habe ich zwar trotzdem fahrlässig gehandelt, weil ich habe das Medikament gegeben. Mhm. Aber muss auch sagen, ich habe das denn beseitigt, dieses Problem, zum Beispiel eben mit der Medikamentengabe Epi und so weiter. Bin dann aber, weil ich alles dokumentiere und den SOP entsprechend gehandelt habe, abgesichert.
Genau, also die meisten, das muss man auch sagen, die meisten Fehler sind oft eine einfache Fahrlässigkeit, deshalb eben auch versichert. Aber wer eben eine Maßnahme ergreift, wie Mike das schon gesagt hatte, und weiß, dass er es eigentlich nicht kann oder nicht richtig macht gerade und es trotzdem macht, das ist halt eben dann, um es mal zu erklären, eine grobe Fahrlässigkeit.
Genau.
Ne? Und die wird dahingehend dann auch geahndet, vor allem, wenn Patienten Schaden nehmen, ne? Oder wenn es eben vorsätzlich war, dann auf jeden Fall. Also Fehler im Rettungsdienst sind vermeidbar und kontrollierbar. Ja, deswegen, also wichtig ist immer offen sein. Sicherheit entsteht nicht durch einen absolut perfekten Menschen, sondern durch eben stabile Systeme, wo Fehler verhindert werden und eine gute Kommunikation, Checklisten, Leitlinien, ja, machen die Patientensicherheit, aber auch die Sicherheit für die Teams eben deutlich messbarer.
Ja. Genau, und ganz wichtig ist es als Abschluss quasi, Fehler passieren. Fehler müssen auch ganz offen besprochen werden und man darf sich damit nicht verstecken. Und ganz, ganz wichtig, sie dürfen sich dann bitte nicht in diesem Team oder generell wiederholen.
So. Können sie, aber es sollte auf jeden Fall daraus gelernt werden und nicht nochmal wiederholt werden. Also es ist einfach. Ne? Wir sind immer noch Menschen im Rettungsdienst und dementsprechend kann es halt passieren. Wenn es Maschinen machen, weiß ich nicht, ob es dann immer perfekt wird, aber selbst da sind wir, glaube ich, viel zu individuell in unseren Einsätzen.
Weißt du übrigens, was uns am nächsten Sonntag erwarten wird?
Nein.
Das Totensonntag. Weißt du, was das bedeutet?
Nein.
Die Weihnachtsdeko geht los.
Ach du großer Gott. Müssen wir hier auch dekorieren?
Ja, ein bisschen, oder?
Okay, ja, mal gucken, was wir da so finden. Da bin ich mal gespannt. Ja, was ist das? Unser Knochenjochen, der muss auf jeden Fall mal ein bisschen dekoriert werden. Aber der hat schon einen Schal von Retterview, ja.
Mal gucken, was wir finden. Ihr Lieben, danke wieder fürs Zuhören. Habt eine tolle Woche. Bleibt neugierig, bleibt gesund. Und Sammy? Wir trinken ein.
Okay.
Kaffee.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.